ergreife unser Herzen. Großer Gott, zieh unser Herzen zu dir. Hilf uns, dir nahe zu kommen, näher an dein Herz. Dass uns das bewegt, was dich bewegt. Dass wir dies Leben mit deinen Augen sehen. Dass wir von deiner Hoffnung getrieben sind, motiviert sind von deiner Liebe, ergriffen sind von deiner Majestät. Lehre du uns, dich zu sehen. Lehre du uns, zu zittern vor deinem Wort. Du sagst, auf den will ich blicken, der zittert vor meinem Wort. Befreie uns von all unseren falschen Vorstellungen und Ideen und Prägungen über dich und hilf uns, dich zu sehen, dich kennenzulernen, wie du wirklich bist. Und wir danken dir für deinen wunderbaren Heiligen Geist, der diese Aufgabe übernommen hat, uns deine Größe, deine Schönheit, deine Herrlichkeit, deine Majestät, deine Erhabenheit zu sehen und zu schmecken und davon geprägt und berührt zu werden. Wunderbar, Gott, du hast so viel mehr für uns. Wir wollen nicht stehen bleiben, wir wollen nicht zufrieden sein mit dem, was schon erreicht ist. Da kommt noch so viel mehr. Solche Tiefen, solche Dimensionen deiner Heiligkeit, deiner Liebe, deiner Macht, deiner Klarheit. Oh, Halleluja. Halleluja. Hilf du uns, in stärkerer und tieferer Weise zu kooperieren mit deinem wunderbaren Heiligen Geist, den du uns gesandt hast. Uns zu leiten, uns zu prägen, uns zu verändern. Uns das zu geben, was kein Mensch uns geben kann. Ein Herz, das dich erkennen kann. Ein Herz, das dich fürchtet. Ein Herz, das nichts anderes will, als dir Ehre zu geben. Wunderbarer Gott. Danke dir für dein Werk an unseren Herzen. Halleluja. Oh, danke. Halleluja. 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 Lass uns einmal eine Schriftstelle lesen in 2. Timotheus. Kapitel 1. Ich glaube, der Herr sehnt sich so sehr danach, in stärkerer Weise sein Volk heimzusuchen und sich zu offenbaren. Und dass wir Zeiten in seiner Gegenwart haben, wo wir ergriffen sind von ihm, wo wir vergessen, dass wir in einem Meeting sind, sondern ergriffen sind von seiner Heiligkeit. Und wo der Heilige Geist freie Fahrt hat und wirken kann, während wir Gott erheben und er Gericht übt an den Mächten der Finsternis und Menschen heilt, Menschen freisetzt, Menschen wiederherstellt, Menschen erneuert, Menschen motiviert, Abstand zu nehmen von den Dingen, die Gott nicht gefallen. Der Heilige Geist will so viel mehr tun. Was muss das für ein Schmerz sein, wenn da manche einfach so kurz wie möglich irgendwie und so billig wie möglich einfach nur ein paar Lieder singen, aber nicht ihr Herz bringen. Wie Jesus gesagt hat, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist ferne von mir. Und wie freut sich Gott, wenn da eine Gemeinde ist, so wie diese, die sich aufmacht und sagt, wir wollen erobern, wir wollen da hinein, wir wollen Gott haben, wir wollen Veränderung. Wir wollen uns nicht nach anderen richten und mit anderen messen. Wir wollen uns messen an ihm selber. Wir wollen ihn kennenlernen. Halleluja. Was für eine Freude im Herzen Gottes, wenn er Menschen gefunden hat, die diese Gesinnung haben. Das ist wunderbar. Halleluja. Halleluja. Zweiter Timotheus, Kapitel 1, Vers 7. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Einen Geist der Kraft, der Liebe und der Zucht. Und hier ziehe ich andere Übersetzungen vor, der alte Elberfelder und noch andere Übersetzungen, die sagen hier statt Zucht Besonnenheit. Ein Geist der Besonnenheit haben wir. Besonnenheit bedeutet, jemanden zur Einsicht bringen, zur Vernunft bringen. Was für eine wunderbare Beschreibung von dem Dienst des Heiligen Geistes. Uns zur Einsicht zu bringen, uns zur Vernunft zu bringen, uns rauszuholen aus verrückten Ideen und Konzepten dieser Welt über Gott und uns im richtigen Sinne, in Gottes Sinne, vernünftig zu machen, einsichtig zu machen, bereit zu sein, das Falsche als falsch zu erkennen und loszulassen und mit dem Neuen zu gehen, mit dem Neuen, was das Alte ist. Das ist das Wesen Gottes, der Charakter Gottes, die Werte Gottes. Wir haben einen Geist, der uns zur Einsicht bringt, der uns vernünftig macht. Halleluja. Was in keiner Weise eine Abwesenheit von Gefühlen bedeutet. Manche Gläubige verstehen unter Nüchternheit möglichst wenig Gefühle in der Beziehung mit Gott. Das ist totaler Unsinn. Gott hat uns geboten, ihn zu lieben mit aller Kraft. Mit deiner ganzen Seele, da sind deine Gefühle mit drin. Mit deinem Verstand. Gott hat uns geboten, wild, leidenschaftlich ihn zu lieben. Er will keine Roboter haben, die irgendwie nur so monoton sagen, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Dann hätte er sich Roboter geschaffen, wenn er das gewollt hätte. Er hat Menschen geschaffen, die lebendig sind, die fühlen können. Und wir sollen ihn fühlen und von ihm ergriffen sein. Und das ist der Heilige Geist als der Geist der Besonnenheit. Und das ist etwas Zweites, was damit zusammengeht. Und das wird genannt der Geist der Furcht des Herrn. Und darüber will ich heute Abend etwas sagen. Der Heilige Geist als Geist der Besonnenheit und als Geist der Furcht des Herrn. Vor kurzem war ich mit einer Gruppe von Bibelschülern zusammen. Und die erste Frage, die sie hatten, war: Was fehlt am dringendsten in der geistlichen Landschaft in Deutschland? Was für eine gute Frage. Ich habe viele Pastoren getroffen, die kommen nicht auf so gute Fragen wie diese Bibelschüler. Sie fragen andere Fragen, aber nicht die aufs Zentrum zielen. Und wir müssen lernen, aufs Zentrum zu zielen. Und wir müssen unterscheiden Ursache und Wirkung. Und was ist die Wurzel und was sind die Früchte? So, was ist das Dringendste, was dem Volk Gottes fehlt? Und ich musste nicht lange überlegen und ich musste überhaupt nicht überlegen. Und meine Antwort war, die Furcht Gottes. Die Furcht Gottes, die Furcht des Herrn. Das ist, was uns am dringendsten Not tut, was wir unbedingt brauchen und was der Schlüssel wäre für Veränderungen. Und darüber möchte ich heute Abend ein paar Dinge sagen aus dem Wort Gottes und euch motivieren, da tiefer hineinzugehen. 2. Korinther Kapitel 6 als Mitarbeiter Vers 1. Ermahnen wir auch, dass ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangt. Wir ermahnen euch, dass ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangt. Das ist eine gewaltige Gnade Gottes, die weit über das hinausgeht, uns zu vergeben und uns zu reinigen. Das ist eine Gnade Gottes, uns zu verändern und uns umzugestalten in das Wesen, in das Bild Jesu. Und Gott wird verherrlicht, wenn mehr und mehr das Wesen seines Sohnes in seiner Gemeinde zu sehen ist. Dann wird Gott verherrlicht. Gott wird nicht durch Zahlenwachstum verherrlicht oder durch fette Bankkonten oder durch irgendwelche anderen Dinge. Gott wird verherrlicht, wenn das Wesen, die Gesinnung seines Sohnes hervorkommt in seinen Kindern. Darum geht es. Wir sind gerufen zur Ebenbildlichkeit. Das ist unsere Berufung. Viele Menschen sind scharf drauf und wollen gerne erfahren, was ist die Berufung Gottes? Und das ist eine gute Frage. Aber nur dann, wenn das, was im Wort Gottes niedergelegt ist, über unsere Berufung, die wir alle gemeinsam haben, wenn das von uns ergriffen und geschätzt wird und wir dem nachgehen, dann und nur dann haben wir das Recht. Und Gott sieht eine Veranlassung, uns speziell unsere persönliche Berufung Schritt für Schritt zu offenbaren und uns da hineinzubringen. Aber dieses Hinterherrennen hinter Propheten, die angeblich Berufungen austeilen können und sagen können, was die speziellen Pläne Gottes sind, ohne dass die allgemeinen, für uns alle gültigen Berufungen oder die eine Berufung wichtig und kostbar ist, ist eine sinnlose charismatische Unterhaltung ohne irgendeinen Nutzen. Zeitverschwendung. Weil wir haben einen Auftrag, wir haben eine Berufung. Wir sollen in das Bild Jesu umgestaltet werden, in seine Freundlichkeit, in seine Demut, in seine Klarheit, in seine Gesinnung gegenüber dem Vater, in seine Barmherzigkeit, in seine Kühnheit und Furchtlosigkeit. In das alles und noch viel mehr sollen wir hineingebracht werden. Das ist unsere Berufung. Und dafür gibt es den Heiligen Geist, der uns umgestaltet, der uns erzieht, der uns prägt, der uns trainiert, der mit uns arbeitet. Unser mächtiger Partner, der in Weisheit uns erzieht und er gibt Gnade. Und die Gnade, in das hineinzukommen, was Gott für uns hat, ist da. Und Paulus ermahnt hier und sagt, passt auf, seht zu, dass ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangt. Es ist möglich für ein Kind Gottes, diese Gnade bekommen zu haben. Aber diese Gnade durfte nie ihr Werk tun. Und sie kam nie zum Ziel. Sie wurde vergeblich empfangen. Und wenn du Kapitel 6 liest, erstmal schreibt er ganz viel von seiner Gesinnung, von seinem Dienst. Und dann fährt er fort an diesem Thema. Welche Dinge spielen da eine Rolle? Was kann dazu führen, dass wir die Gnade Gottes vergeblich empfangen? Und hier lese ich einmal ab Vers 14. Geht nicht unter fremdartigen Joch mit Ungläubigen. Denn welche Verbindung haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Oder welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? Und welche Übereinstimmung Christus mit Belial? Jedes Mal ist die Antwort, keinerlei Übereinstimmung, null Übereinstimmung. Das sind Dinge, die gehören nicht zusammen. Die gehören getrennt. Die haben nichts miteinander zu schaffen. Oder welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Und welchen Zusammenhang der Tempel Gottes mit Götzenbildern? denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes. Wie Gott gesagt hat, ich will unter ihnen wohnen und wandeln und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Das ist die Verheißung, um das geht es. Die Gegenwart Gottes, ungehindert, ungebremst in der Gemeinde, wo Gott alles ist, was ihn ausmacht und wo wir das sind, was wir sein sollen. Wirklich sein Volk und ein Volk für seinen Namen, ein Volk für seine Ehre. Ich will unter ihnen wohnen und wandeln und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Das ist die umfassendste Verheißung, die wir haben. Alles, was es braucht, ist da drin enthalten. Er wird unter uns sein, er wird unter uns wohnen, er wird unser Gott sein. Mit allem, was dazugehört. Darum geht aus ihrer Mitte hinaus und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt Unreines nicht an. Und ich werde euch annehmen. Und ich werde euch Vater sein und ihr werdet mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Da wir nun, vergiss mal, dass hier jetzt ein neues Kapitel kommt, der Gedanke geht weiter. Da wir nun diese Verheißung haben, die gerade eben davor beschrieben wurde, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes und die Heiligkeit vollenden in der Furcht Gottes. Hier ist in wunderbarer Weise zusammengefügt unsere Berufung, unsere Hoffnung, unsere Zukunft, der Plan Gottes. Und was das mit hier und jetzt und mit unserem Alltag zu tun hat. Und Menschen kennen heutzutage Gott so wenig, dass man muss nur so eine Passage vorlesen und ein bisschen erklären. Sofort kommen gleich Proteste. Nein, das kann man so nicht sagen. Unser Lebensstil, unsere Absonderung von der Welt und dass wir Unreines nicht anrühren, das ist nicht die Bedingung, dass Gott uns annimmt. Aber hier schreibt es. Hier schreibt es. Und wir verstehen nicht den Unterschied zwischen dem Herz Gottes für seine Kinder, seine bedingungslose Liebe. Du musst nichts tun und du kannst nichts tun, dass Gott dich liebt. Aber hier redet er von der Erfahrung seiner Gegenwart, von der Erfahrung der Gemeinschaft. Und Gott liebt alle seine Kinder. Aber er hat nicht mit allen enge, intime, vertraute, freundschaftliche Beziehung. Da ist ein Unterschied zwischen dem Herz Gottes und wie viel Nähe er zulässt und wie viel Gemeinschaft er hat und wie sehr wir ihn genießen dürfen. Da ist ein Unterschied. Das ist nicht dasselbe. Bedingungslos geliebt zu sein heißt nicht, du hast alles Recht für alle Gegenwart Gottes und alle Nähe zu ihm, die es überhaupt nur gibt. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Für die Erfahrung der Gegenwart Gottes, und das gilt für die Einzelnen genauso wie für eine Gemeinde, ist Voraussetzung, dass wir einen Lebensstil führen, der hier beschrieben wird. Wir rühren Unreines nicht mehr an. Und wir arbeiten zusammen und wir lassen uns lehren und belehren und korrigieren und überführen und motivieren und disziplinieren vom Heiligen Geist, der der Geist der Furcht des Herrn ist und der uns hilft, Fortschritte zu machen, in diesem Prozess umgestaltet zu werden in das Bild Jesu. Der Heilige Geist bereitet die Gläubigen vor. Er trainiert sie. Er erzieht sie, er wirkt. Und wenn wir auf ihn hören, dann werden wir spüren, das sind Dinge, wo er uns klar macht. Diese Dinge, die wir als harmlos ansehen, diese Dinge, die wir irgendwie für unser Leben gebrauchen, für unsere Freizeit, für unsere Unterhaltung, sind manchmal Dinge, die für ihn total anstößig sind und die nicht passen. Und er möchte uns die Augen auftun. Und er möchte sagen, diese Dinge sind für mich unrein. Und du bist mein. Ich habe dich erkauft. Und ich werde dir beibringen, diese Dinge als unrein zu sehen und als unrein zu verwerfen. Das tut der Heilige Geist. Das ist der Geist der Furcht des Herrn. Er öffnet uns die Augen und er erfüllt uns mit dieser Motivation. Gott muss in allem geehrt werden. Er muss in allem verherrlicht werden. Und unter seiner Leitung, unter seiner Erziehung verstehen wir, dass es da noch mehr gibt als die Liebe Gottes. Da gibt es das Wohlgefallen Gottes. Und das sind zwei völlig verschiedene Dinge. Die Liebe Gottes ist absolut bedingungslos. Und nichts kann ein Mensch tun, dass Gott diesen Menschen mehr liebt. Er kann nicht böse genug sein, dass Gott sagt, fertig, ich liebe ihn nicht mehr. Gott ist voller Liebe für jeden Einzelnen. Aber das Maß des Segens, das Maß der Gegenwart Gottes, das Maß der Nähe und das Maß der Veränderung hat zu tun mit Wohlgefallen. Und Wohlgefallen ist bei weitem nicht das Gleiche wie geliebt zu sein. Paulus bezieht sich auf Israel. 1. Korinther 10, brauchst du jetzt nicht aufzuschlagen. Und er sagt dort, das, was da passiert ist, ist uns aufgeschrieben als Warnung, als Vorbild. Das heißt, wir sollen das zur Kenntnis nehmen, wie Gott mit ihnen umgegangen ist, weil das für uns wichtig ist. Weil er sich nicht geändert hat in der Art und Weise, wie er mit Menschen umgeht, wie er handelt. Gott hat sich nicht geändert. Der Bund hat sich geändert. Und wir haben heute Privilegien, die es früher für die allermeisten Gläubigen, für fast alle, nicht gab. Wir haben direkten Zugang zu Gott, wir haben den Heiligen Geist. Das hatten damals nur Könige, Priester und Propheten. Aber heute jeder Gläubige hat den Heiligen Geist. Und wir können damit etwas tun und erleben, was die anderen nicht konnten. Wenn die den Willen Gottes erfragen wollten, die mussten zum Priester gehen. Und der hat Gottes Angesicht gesucht und der hat ihnen gesagt, was sie machen sollen. Jetzt haben wir Gott selber, wir können ihn suchen und wir sollen ihn suchen. Und wenn wir dieses Herz entwickeln, es geht um seine Ehre, es geht um seinen Namen, wir sind ein Volk für seinen Namen, dann lernen wir Schritt für Schritt immer mehr ihm zu gefallen. Und Paulus schaut auf Israel und sagt, guck, die waren alle gesegnet, die waren alle mächtig gesegnet. Alle wurden errettet aus Ägypten, aus der Sklaverei. Alle haben den Schutz gehabt auf der Wüstenwanderung. Alle wurden übernatürlich versorgt, alle tranken aus dem Felsen, alle gingen durchs Meer. Und dann heißt es, aber an den allermeisten von ihnen hatte er kein Wohlgefallen. So, alle waren gesegnet, aber die allermeisten haben nicht Gottes Wohlgefallen erlangt. Sogar eine verschwindend kleine Zahl, wenn das 1,5 oder vielleicht 2 Millionen, vielleicht nur 1 Million waren, spielt keine Rolle. Da waren zwei, die Gott erlaubt hat, hineinzukommen in das, wofür sie eigentlich berufen waren. Zwei von 1 Million oder 2 von 2 Millionen. An den allermeisten hatte Gott kein Gefallen. Und das Ziel Gottes ist nicht, dass wir uns darin ausruhen, wir sind alle geliebt. Das ist absolut notwendig, das ist die Grundlage. Heiligung ohne die Grundlage, ich bin angenommen, Gott hat zu mir Ja gesagt, er ist für mich, er ist nicht mein Feind, er ist auf meiner Seite und er ist nur gut und hat nur gute Absicht mit mir. Heiligung muss auf dieser Grundlage stattfinden. Wenn diese Grundlage nicht da ist, dann wird die Botschaft von Heiligung ein Zwang, ein Druck, ein Korsett und es verbiegt uns, es verklemmt uns, es frustriert uns und raubt uns des Genusses der Gegenwart Gottes. Aber genauso gefährlich ist eine Botschaft von der Liebe Gottes, die sich darin erschöpft, Gott ist gut, Gott liebt dich, Gott meint es gut mit dir, Punkt, fertig, aus, mehr gibt's nicht. Liebe Gottes ist das Sprungbrett, von wo es dann losgeht, in ein Leben, wo wir Gott kennenlernen und wo wir herausfinden, was möchte er, was will er von mir und wo ich ihm erlaube, mein tiefstes Innerstes zu verändern, dass in meinem Herzen Willigkeit kommt, Verlangen kommt, für ihn zu leben. Die Gesinnung Christi soll in uns allen sein. Die Gesinnung Christi, was war seine Gesinnung? In allen Dingen den Vater zu erfreuen. Das war die Gesinnung Christi. Ich tue alle Zeit, was ihm gefällt, hat Jesus gesagt. Halleluja. Und sogar wenn es Dinge waren, die er tun sollte, von denen er wusste, das würde nicht gut ausgehen und er würde Probleme bekommen. Er würde verhöhnt werden, er würde verspottet werden, er würde abgelehnt werden, er würde für dämonisiert erklärt werden. Sogar wenn der Gehorsam gegenüber dem Vater ihn etwas gekostet hat, zum Schluss sein Leben gekostet hat. Es ging nur um das eine, ich bin nicht gekommen, meinen Willen zu tun, sondern den Willen des Vaters. Nicht wie ich will, sondern wie er will. Alle Zeit, was ihm gefällt. Und der Heilige Geist ist in dein Leben gekommen und in mein Leben gekommen, um genau diese Gesinnung hervorzubringen und immer stärker werden zu lassen. Das ist die Absicht des Heiligen Geistes. Die Absicht des Heiligen Geistes ist nicht, dass wir einfach nur darin schwelgen, oh, wir sind geliebt und wir haben tolle Meetings, aber wenn wir dann zu Hause alleine sind, wir wissen nicht, was man zu tun hat, um in die Gegenwart Gottes zu kommen und wir leben nur von einem gesalbten Lobpreisteam, aber nicht von Gott selbst. Hallo. Und viele Menschen sind geistlich träge und faul die ganze Woche und freuen sich auf den schönen Lobpreis am Sonntagmorgen, wo sie wieder auftanken können. Und haben keine Ahnung, dass sie wie Mühlsteine an den Hälsern des Lobpreisteams sitzen, hängen. Und die solche Mühe haben, durchzubrechen. Und sie wundern sich, wenn wir alleine waren, wenn wir unsere Zeit haben vor Gott als Team und wir haben Gott angebetet. Es war so leicht und war so wunderbar und wir haben so eine Freiheit und die Herzen sind miteinander verbunden und wir sind Freunde. Und es ist so schön, einfach gemeinsam Gott anzubeten. Und dann sind wir vor der Gemeinde und auf einmal ziehen wir da schwere Brocken, weil da Menschen sich bedienen lassen. Und denken, das Lobpreisteam ist dazu da, sie high zu machen. Hallo. Wir brauchen diesen Dienst der Leviten, die Vorläufer sind und die Gott anbeten. Ja, aber wir sind auch Anbeter. Und wir suchen Gott und das Lobpreisteam ist die Gemeinde. Und wo das nicht verstanden wird, wird immer ein Kluft sein, ein Abgrund sein zwischen der Gemeinde und dem Lobpreisteam. Und die ziehen mit Seilen und tun schwere Arbeit. Der Heilige Geist will in uns diese Gesinnung Christi hervorbringen. Diese Gesinnung, mein höchstes Glück ist, Gott zu erfreuen. Ich bin dafür da, ihn zu ehren. Das erste Gebetsanliegen, als Jesus die Jünger gelehrt hat, zu beten, nach Vater, was kein Gebetsanliegen ist, sondern eine Feststellung, ein Fundament. Gott ist unser Vater. Er liebt uns und er ist für uns. Wir können sicher sein, wir müssen nicht Angst haben, wir müssen nicht uns verstecken, wir müssen nicht uns schuldig fühlen, minderwertig fühlen, all das ist überflüssig in dieser Beziehung mit diesem wunderbaren himmlischen Vater. So, unser Gebet beginnt damit, Vater. Und ich glaube niemals, dass Jesus gemeint hat, dass wir mit gelangweilter Stimme im Chor das, was wir so Vater unser nennen, runterleiern sollen. Ich glaube niemals, dass Jesus so etwas im Sinn hatte. Aber er gibt eine Gebetsstruktur. Wenn du nicht weißt, was in deiner stillen Zeit anfangen kannst, hier wäre eine gute Idee. Eine Gebetsstruktur. Du fängst an mit Vater und dann holst du alle Schriftstellen, die dir einfallen oder die der Heilige Geist in Erinnerung bringt, über was es heißt, dass Gott dein Vater ist. Und du schwelgst in dieser Sache. Er ist mein Vater, ich bin sein Kind. Er hat mich angenommen, er ist für mich. Er hat gute Pläne. Ich bin bei ihm gut aufgehoben, er ist nur für mich. Aber das ist nicht das Ende, wir fühlen uns wunderbar und wir gehen nach Hause. Sondern dann geht es weiter. Und das erste Anliegen, was aus diesem kommt, er ist der Vater, ist nicht, bezahl mir meine Rechnungen. Kümmere dich um meine Nöte. Sondern das erste ist, dass wir lernen, uns um ihn zu kümmern. Das ist die gesunde Reaktion auf die Botschaft, Gott ist der Vater. Und mir wird Angst und Bange von manchen Betonungen der Liebe Gottes, wo es um die Liebe geht und die Liebe genießen und nur in der Liebe schwelgen und sich laben an Gott und Punkt, fertig, geh nach Hause und nach dem wunderbaren Meeting, dann gehst du in die Disco. Hallo. Mir ist Angst und Bange bei sowas. Vor ein paar Tagen habe ich eine erschütternde Geschichte gehört. Und da ist eine Mutter, die eine erwachsene Tochter hat, und sie hat viel für sie gebetet und die war in der Welt als Gläubige in die Welt gegangen, abgefallen und sie hat gebetet und gebetet und gebetet. Und eines Tages hat Gott ihr Gebete gehört und diese Tochter erreicht und sie hat ihren Zustand gesehen, sie hat gesehen, wo Gott sie haben will und sie ist zurückgekommen und kam wieder zu Gott. Und kam in eine Gemeinde. Und die Mutter war überglücklich. Und dann muss sie feststellen, dass die Gemeinde sie dahin ziehen will, wo sie gerade herkommt. Wunderbares Jugendmeeting im Heiligen Geist natürlich alles. Und wenn das fertig ist, dann die ganze Jugend geht in die Disco. Und morgens um 4 kommen sie angeheitert nach Hause. Und die Mutter sagt, ich schäme mich für meine Tochter, wie sie sich anzieht und wie sie rumläuft. Hast du schon bemerkt, heute junge Frauen ziehen sich an, wie vor 20 Jahren die Prostituierten sich angezogen haben. So ziehen sich heute junge Frauen an. Hat Kleidung irgendwas zu tun mit der Ehre Gottes? Aber ja, wir machen keine Kleidervorschriften, sondern wir sagen, lerne Gott kennen. Habe ein Herz, ihn zu erfreuen und ihn zu ehren. Und dann wird er dich lehren und du wirst verstehen, dass du ein paar von deinen Klamotten in die Mülltonne tust. Und alles im Namen der Freiheit, im Namen der Gnade. Gott ist gut, wir sind geliebt, Gott hat uns vergeben, wir sind frei, wir können machen, was wir wollen, die Gnade ist da. Lieben, wenn Gnade verstanden wird als ein Freifahrtschein für ein Leben in der Welt, dann hat man Gnade nicht verstanden. Gnade ist nicht, wir machen, was wir wollen und zum Schluss drücken wir auf das Knöpfchen, das ist der Delete-Button und alles wird ausgelöscht. Gnade, 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 Gnade und alles wird zugedeckt und als wäre nichts gewesen. Und in die nächste Versammlung und wir freuen uns an Gott und wir heben die Hände und wir preisen ihn und wir jubeln und wir tanzen und dann sagen wir, okay, aber nicht so lange heute, wir wollen noch in die Disco. Hallo. Hallo. Und das ist ein der alarmierenden Merkmale der Endzeit, dass die herrliche Gnadenbotschaft pervertiert wird zu einem Freifahrtschein für Sünde. Die Gnade wird verdreht, umgekehrt zur Ausschweifung, zur Zügellosigkeit. Das ist niemals gemeint, niemals gemeint. Sondern die Gnade soll uns erziehen, die Gnade soll uns umprägen, die Gnade soll uns den Weg bahnen, Gottes Geschmack zu bekommen und erfüllt zu sein von seinem Eifer. Dafür ist die Gnade da. Ein kleiner Teil der Gnade wird verwandt für Vergebung und für Reinigung der Dinge, die nicht gut gelaufen sind. Aber der viel größere Anteil von Gnade ist Kraft, anders zu werden. Das ist Gnade. Nicht Gott sagt, das war wieder alles daneben, aber meine Gnade bügelt darüber und alles ist gut. ohne dass wir uns irgendwelche Gedanken machen, ohne dass wir Verantwortung übernehmen, ohne dass da ein Verlangen ist, mit diesem Zeug aufzuhören. Das ist nicht die Gnade Gottes. Die Gnade Gottes erzieht uns. Und so sagt Jesus, so sollt ihr beten, Vater. Und dann hat er nicht gesagt, und wenn ihr genug vom Vater genossen habt, dann ist gut und geht nach Hause und schmeißt euch der Welt in die Arme. Sondern wenn wir genossen haben, wenn wir verstanden haben, wenn wir getrunken haben von diesem Strom der Liebe, dann soll dieser Strom etwas in uns bewirken. Und der Heilige Geist kann in uns nur bewirken, was wir verstehen und bejahen und begehren. Wenn wir es nicht verstehen, weil wir es nicht gelehrt bekommen, weil wir es nicht sehen in der Bibel, wenn wir es nicht bejahen und wenn wir es nicht begehren, da steht der Heilige Geist vor einer verschlossenen Tür. Er möchte, aber er kann nicht. Alles ist freiwillig. Niemand wird gegen seinen Willen in das Bild Jesu umgestaltet. Es ist alles freiwillig. Gott prügelt uns nicht in die Heiligkeit, sondern er lockt uns und er motiviert uns. Und er möchte uns ein Herz geben, dass wir ein Verlangen haben für ihn. So, wenn da diese Betonung ist, Vater, dann ist das der Start für etwas. Und was kommt als Allernächstes? Klare Ziele, Wünsche, Gebetsanliegen. Geheiligt werde dein Name. Das ist unmittelbar nach Vater. Wenn er unser Vater ist, er sagt in Maleachi, wenn ich der Vater bin, wo ist meine Ehrfurcht? Geheiligt werde dein Name, sollen wir beten. Das bedeutet, hilf uns so zu leben, dass du geehrt wirst. Das bedeutet das. Es ist eine Aufforderung, eine Bereitschaftserklärung. Gott, wir wollen verändert werden, wir wollen ein Leben haben, durch das du verherrlicht wirst. Darum geht es. Und wenn du durch die Briefe gehst im Neuen Testament, das ist der Herzschlag der Apostel. Darum geht es. Ihr Ziel war, die Gemeinde, ob die groß oder klein war, die Gemeinde sollte Gott verherrlichen, Gott ehren, Gott groß machen und ihn erfreuen. Das sollte die Gemeinde tun. Darum geht es. Das war ihm wichtig. Und die Anordnung und die Gebote haben alle diesen Hintergrund. Das Ziel ist, Gott soll verherrlicht werden. Darum geht es. Und da sehen wir in der Bibel ein Verständnis von Gott, ein Bild von Gott, das sehr anders ist, als viele moderne Gläubige heutzutage haben. Wir sehen in der Bibel einen Gott, der erfreut oder betrübt werden kann, der gekränkt werden kann, dem man Schmerzen zufügen kann, den man beleidigen kann oder den man ehren kann. Und das moderne Denken, es malt uns ein Gottesbild vor Augen, wo Gott so groß ist und so weit weg ist, wo er unmöglich sich mit den Details unseres Lebens beschäftigen kann, wo die ihm total egal sind. Er muss das Große, den Überblick behalten, Universum, Galaxien verwalten. Was wird er da sich interessieren, für was für Filme ich anschaue? Was für Unterhaltung ich pflege, was für Fantasien ich da unterhalte. Gott ist groß und Gott ist weit weg. Wie früher die Gesinnung der Russen in Sowjetunion. Ja, der Spruch war, Moskau ist weit. Das heißt, lass die ihre Verordnungen machen, lass die ihre Gesetze machen. Wir sind hier 5000 Kilometer entfernt und Moskau ist weit weg und wir machen hier, was wir wollen. Und das ist auch die Gesinnung von manchen Christen heute. Du, Gott ist so groß, Gott ist so weit und Gott ist Liebe. Was sollen wir uns Gedanken machen? Gott ist gut und fertig aus. Nein, der Gott der Bibel nimmt Anteil an unserem Leben, nimmt Anteil am Leben einer Gemeinde und der Einzelnen. Und das, was die Einzelnen dort tun, hat eine Wirkung auf Gott. Man kann Gott erfreuen und man kann ihn kränken. Man kann ihn beleidigen. Man kann ihn entweihen, seinen Namen entweihen. Das ist, was die Bibel sagt. An einer Stelle klagt Gott, ihr habt mich gekränkt mit euren Götzen. Der Gott der Bibel ist verletzlich, er ist nahbar. Die Dinge des Lebens berühren ihn. Und je nachdem, was das für Dinge sind, haben sie eine Auswirkung. Wenn wir das nur glauben würden, würde unser Leben sich verändern. Nicht aus Zwang, sondern wir sind ja eine neue Schöpfung, ganz tief drin, aber leider oft verschüttet von dem ganzen Müll dieser Welt. Aber ganz tief drin, der neue Mensch ist nach Gott geschaffen und da ist in dir serienmäßig eingebaut ein Verlangen. Du willst Gott lieben, du willst ihn erfreuen, du willst seinen Willen tun und nichts anderes. Das ist, was Gott hineingelegt hat in dein tiefstes Innerstes. Aber man kann sich so zumüllen mit dem Schrott dieser Welt, dass das kaum noch zu spüren ist. Und da sind andere Dinge, die uns prägen, die uns anregen, die uns motivieren, nach denen unsere Sehnsucht ist. Und der Geist der Furcht des Herrn ist bemüht, uns dieses Bild von Gott vor Augen zu malen. Weil nach der Art unseres Bildes von Gott leben wir. Jeder hat eine Vorstellung von Gott, ob er sich dessen bewusst ist oder nicht. Und diese Vorstellung, wie wir Gott sehen, prägt unser Leben. Lass mich ein Extrembeispiel bringen, was wahrscheinlich in 10, 15 Jahren gar nicht mehr so extrem ist, sondern eine Landplage sein wird. Es gibt heute eine Gruppierung, die sich Christen nennt, die sagen, sie haben den Heiligen Geist und sie haben eine seltsame Lehre über die Sonnenbrille. Schon mal gehört, die Lehre von der Sonnenbrille? Gott hat eine Sonnenbrille. Und wenn er dich anschaut, er sieht deine Sünde gar nicht, weil er eine Sonnenbrille aufhat. Du kannst machen, was du willst, wenn er die Sonnenbrille aufhat, der sieht überhaupt nicht, was du tust. Ist das nicht eine teuflische, geniale Lehre? Was ist die Folge dieser Lehre? Alles ist egal, es zählt nicht. Wenn ich Verlangen habe nach dieser Frau, zugegeben, ich bin verheiratet, aber Sonnenbrille, Halleluja, ich bin frei. Wir sind frei in Christus. Was ist die Freiheit, von der Paulus redet, die wir haben in Christus? Es ist die Freiheit zum Gehorsam. Die Freiheit, rein zu leben, das ist die Freiheit der Kinder Gottes. Es ist nicht die Freiheit, Dinge zu tun, die in diesem Buch eindeutig verboten sind. Das ist nicht die Freiheit der Kinder Gottes. Und sie fühlen sich total wunderbar und happy und sind frei in einem falschen Geist. Ich habe ein langes Gespräch gehabt mit einer Frau aus dieser Bewegung, Wort und Geist. Sie war Pastorenfrau. Und eines Tages hat ihr Mann die Offenbarung gehabt, diese Frau, mit der ich seit vielen Jahren lebe, mit der ich 3 Kinder habe, das ist gar nicht meine Frau. Ich habe die falsche Frau geheiratet. Da hinten, die hübsche Blonde, das ist die Frau, die Gott für mich hat. Und er lässt sich scheiden von seiner Frau, heiratet diese hübsche Blonde und ist immer noch Pastor in dieser Gemeinde und in dieser Bewegung. Kannst du so etwas glauben? Ich nicht. Und alles wird gerechtfertigt mit der Sonnenbrillentheorie. Gott sieht unsere Sünde gar nicht. Er sieht uns perfekt in Christus und fertig. Es interessiert ihn nicht unseren tatsächlichen Zustand, unser Charakter, unsere Verhaltensweisen, unseren Lebensstil. Es interessiert ihn gar nicht. Er sieht uns vollkommen in Christus und fertig. Auf solchen Unsinn kommen Menschen, weil sie getrieben werden von ihren Lüsten. Und sich ein Bild machen von Gott, wie sie ihn gerne hätten, aber nicht, weil sie das Wort Gottes ernst nehmen. Und das ist nicht eine Bewegung von 3, 4 Leuten, das sind etliche Tausend. Und viele würden heute sagen, das ist extrem. Aber ich sage dir, die Demontage und die Verdrehung der Gnade wird voranschreiten. Und das, was heute eine kleine extreme Splittergruppe macht, werden morgen sehr, sehr viele andere auch tun. weil jetzt schon der Trend erkennbar ist, dass man sich nicht hält an das Wort. Weil jetzt schon erkennbar ist, dass Gnade verdreht wird zu einem Freifahrtschein. Und in vielen Gemeinden, wenn du sagst, ich habe das Verlangen, Gott zu ehren, sie schauen dich an und du siehst die Verachtung in ihrem Gesicht. Und sie nennen das gesetzlich, wenn du genau sein willst. Wenn du sagst, ich will lernen, Gott immer besser zu gehorchen, sie finden das gesetzlich, sie finden das eng, sie finden das schrecklich und einengend. Warum finden sie das? Weil sie sich so intensiv mit ihrem Fleisch identifizieren. Und das Fleisch ist in Feindschaft gegen Gott. Und wenn das Fleisch eine solche Botschaft hört, Reinigung, Heiligung, Verwandlung in das Bild Jesu, das Fleisch sagt, rette sich, wer kann. Wie kann man sich vor sowas schützen? Das ist ja grässlich. Es ist die Not des Fleisches. Ja, wo bleibt dann ich mit meinen Lüsten und Begehren und Wünschen und Fantasien? Ja, auf mich nimmt überhaupt keine Rücksicht. Ganz genau. Evangelium ist, die Axt wird an die Wurzel gelegt. Das ist Evangelium. Und wenn da keine Axt ist und wenn die nicht scharf ist und wenn die nicht die Wurzel trifft, ist es nicht das Evangelium. Da ist Fleisch und das ist in Feindschaft gegen Gott und es ist untherapierbar. Und Gott hat nur eine Antwort auf das Fleisch und das ist Hinrichtung. Es gibt nichts Wirkungsvolleres, es gibt nichts anderes, was er tun könnte mit dem Fleisch. Und darum ist das Merkmal der wahren Jünger Jesu, sie haben ihr Fleisch gekreuzigt. Und sie lernen unter der Führung des Heiligen Geistes, dieses Kreuz zu behalten, jeden Tag auf sich zu nehmen und im Geist zu leben und Nein zu sagen zu den zerstörerischen Vorschlägen und Wünschen und wilden Fantasien und Einladungen des Fleisches. Ein Jünger Jesu ist unter der Disziplin, unter dem Training, unter der Zucht des Heiligen Geistes. Und der Heilige Geist macht den Jünger stark, immer entschiedener, dieses eine Wort zu lernen. Nein! Zu den Dingen des Fleisches. Nein zu dem, was Gott verunehrt. Nein zu dem, was gemein ist, was böse ist, was unrein ist. Rührt Unreines nicht an und ich werde euch annehmen, sagt Gott. Und wo das verkündigt wird, kriegen die Leute ein Gefühl, hoho, ich muss jetzt aufpassen. Ich kann jetzt nicht mehr wahllos irgendwelches Zeug mir angucken. Ich muss jetzt mal genauer hinschauen. Gibt es da Sendungen, die gefallen Gott nicht? Gibt es da Filter? Gibt es da Dinge, auf die ich Acht zu geben habe? Wo ein solcher Gott und wo der Geist der Furcht des Herrn nicht verkündigt wird. Die Leute sind frei und wild und machen, was sie wollen. Und Sonntagmorgenanbetung wird immer mehr ein blutleeres Ritual. Und Gott hat längst aufgegeben zu kommen. Aber sie klammern sich am Bibelworte. Und du hörst dann noch den Ältesten beten vor dem Gottesdienst. Herr, du hast gesagt, wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind. Aber da ist kein Gott. Da ist kein Gott und keiner merkt es. Hallo. Weil die Betonung ist in meinem Namen. Und wir kommen nicht am Sonntagmorgen für seinen Namen zusammen und sechs Tage die Woche leben wir für unseren Namen. Wenn wir in seinem Namen zusammenkommen, dann leben wir sechs Tage die Woche für diesen Namen. Und dann kommen wir am Sonntag zusammen und dann kommt ein Gott ins Haus. Und ich habe schon Pastoren sagen, völlig resigniert, bei uns am Sonntagmorgen ist kein Gott mehr. Aber es führt nicht zu Konsequenzen. Es ist nur eine Resignation, es ist nur ein, wir hatten mal bessere Tage, aber jetzt sind wir da, wo wir sind und wir wissen auch nicht mehr. Das ist nicht Buße zu sagen, wir haben keinen Gott. Buße ist, das ist schrecklich und das darf so nicht bleiben. Und was immer es kostet, wir werden diesen Zustand ändern. Wir werden Gott dazu bringen, wir werden ihn überreden, wir werden Zeichen setzen, wir werden Früchte der Buße zeigen und ihn motivieren, zurückzukommen. Halleluja. Das ist, was der Geist der Furcht des Herrn tun möchte. Eine Gesinnung geben. Es geht doch nicht um uns. Es geht nicht darum, dass wir uns wohlfühlen. Man kann so besudelt sein und so vergiftet sein vom Geist der Welt, dass man gar nicht mehr weiß, was einem wohltut. Aber der Heilige Geist lehrt uns zu unterscheiden. Und er sagt, das ist unrein und es gehört nicht dir. Und wenn du für die Ehre Gottes leben willst, dann diese Dinge nicht mehr. Das tut der Heilige Geist. Als Geist der Furcht des Herrn. Sondert euch ab, rührt Unreines nicht an und ich werde euch annehmen. Paulus spricht zu den Korinthern, die da sehr locker waren und wo die Furcht des Herrn gefehlt hat. Und er sagt, wollt ihr Gott zur Eifersucht reizen? Wie viele Predigten hast du schon gehört über die Eifersucht Gottes? Das ist nicht ein Thema, was besonders hoch im Kurs steht. Aber Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Und da sind zwei Dinge, wo er nicht mit sich spaßen lässt. Das ist sein Name und das ist die Braut. Zwei Dinge, wo der Spaß aufhört. Zwei Dinge. Ihr Lieben, deswegen ist mir so bange um unser Land. Ich habe vor kurzem mir den ersten Teil angeschaut von dieser schrecklichen Serie Götter wie wir. Und das ist nicht irgendein Schmuddelkanal, der solches gotteslästerliches Zeug verbreitet. Es ist staatliches Fernsehen. Unsere Steuergelder finanzieren diese Gotteslästerung. Ein Land, das vor 60 Jahren am Abgrund war, gerichtet und gezüchtigt von Gott. Und die Kirchen waren voll nach dem Krieg. Und was hat man alles versprochen? Und dann kam das Wirtschaftswunder, was in der Tat ein Wunder war, wo heute noch die Ökonomen in der ganzen Welt staunen, wie aus der Asche in wenigen Jahren Deutschland wieder aufgestanden ist. Wirtschaftswunder, weil es wirklich ein Wunder war. Mitten in der Züchtigung Gottes, doch Gnade. Und 60 Jahre später, dieser Staat, der einmal eine Verfassung geschrieben hat, in der Verantwortung vor Gott, so fängt unsere Verfassung an, in der Verantwortung vor Gott, erlaubt heute solche ekelhaften Sendungen, wo Gott in den Dreck gezogen wird, wo er verhöhnt wird, wo er wie ein Depp gemalt wird, wie ein Mensch, der sich streitet, der keinen Plan hat, der naiv ist, der tollpatschig ist, der einfach irgendwie total menschlich ist. Und da ist nichts von der Heiligkeit Gottes mehr übrig geblieben. Und alles wird in den Dreck gezogen. Und das ist ein Gott, der Menschen homosexuell erschafft. Gotteslästerung pur. Und wenn wir Gott kennenlernen, dann berührt uns das, dann bedeutet uns das etwas. Dann sagen wir, Gott, hilf, dass wenigstens die, die sich nach deinem Namen nennen, dass die einen Eifer entwickeln für dich, für deinen Namen. Und dass sie dich erkennen als den eifersüchtigen Gott. Und dass da keine Spiele mehr gespielt werden und kein Doppelleben geführt wird. Und wir nicht irgendwie denken, die Gnade, die Gnade, die Gnade. Gottes Ehre muss wiederhergestellt werden. Das betrifft unser Freizeitverhalten, das betrifft unsere Fantasie, unsere Worte, das betrifft die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, wie wir umgehen mit Gerüchten im Volke Gottes, die der Teufel liebend gerne streut und die wir so gerne hören und die wir so gerne weitergeben und gar nicht realisieren, was für ein leichtes Spiel wir dem Teufel dort machen. Wie einfach es ist für ihn, das Volk Gottes immer wieder zu teilen und gegeneinander aufzubringen. Weil wir erlauben, dass unsere Vorstellung und unsere Wertschätzung von Diensten kommt aus Gerüchten. Und Menschen die vielleicht über Jahre von einem Dienst gesegnet wurden und ermutigt wurden und aufgebaut wurden und gesagt haben, das hat mir geholfen, das hat mich vorwärts gebracht. Sie hören ein, zwei dumme Gerüchte und sagen, mit diesem Dienst will ich nichts mehr zu tun haben. Wer hat das Recht oder nach welchen Kriterien richtest du dich, mit welchen Diensten du dich beschäftigst, von welchen Diensten du dich ernährst? Die Gerüchte von Menschen oder die Erfahrung, die du selber gemacht hast, wo der Heilige Geist dir gesagt hat, diese Lehren, diese Motivation hast du bekommen und das hat dir geholfen. Und du verschließt dein Ohr, um Böses nicht zu hören. Bis jetzt machen wir es dem Teufel sehr, sehr leicht. Und wir machen es dem Heiligen Geist sehr, sehr schwer. Weil wir unsere Konflikte nicht regeln nach den Ordnungen Gottes. Weil wir mit Gerüchten nicht umgehen, wie die Bibel sagt, dass man damit umgehen soll. Und wir kein Problem damit haben, zu lästern. Was auch bedeutet, verleumden, lügnerisch etwas über jemanden zu behaupten. Das heißt lästern. Und Paulus macht das ganz klar. Dies und andere Dinge betrüben den Heiligen Geist. Sie tun ihm weh und sie behindern ihn, sein Werk in der Gemeinde und in uns zu tun. Und wenn wir über diese Schriftstelle brüten, wenn wir anfangen, aus den Briefen das Herz des Apostels kennenzulernen, dann hören wir, dass das ein flehentlicher Schrei ist. Das ist kein Soldatenbefehl, sondern da ist sein Herz drin. Bitte, bitte, betrübt nicht den Heiligen Geist. Tut es bloß nicht. Macht es nicht. Was wollt ihr dann noch tun mit einem betrübten Heiligen Geist, der nicht mehr frei ist, euch zu dienen? Was wollt ihr dann noch tun? Was wollt ihr dann werden? Wie sieht eure Zukunft aus? Bitte, tut es nicht. Weil der Apostel Paulus diese Freundschaft hat mit dem Heiligen Geist. Und er weiß, sein Verlangen ist, die Gemeinde zu segnen, der Gemeinde Jesus zu zeigen, die Herrlichkeit Jesu der Gemeinde vor Augen zu malen und sie dadurch in dasselbe Bild zu verwandeln. Das ist die Sehnsucht und der Plan des Heiligen Geistes. Und wenn nicht dieser Heilige Geist gleichzeitig auch dieses Verlangen in uns wecken und immer mehr stärken kann, es geht um Gottes Ehre, dann kriegen wir eine Leichtigkeit und eine Leichtfertigkeit und eine falsche Freiheit und wir werden uns Dinge erlauben in unseren Beziehungen untereinander, die den Heiligen Geist betrüben. Und wir werden nicht wachsen, wir werden nicht verändert werden. Betrübt nicht den Heiligen Geist. Lästerung, Bitterkeit, Anklage, Gerüchte, Lügen, all diese Dinge, Zorn, Wut, diese Dinge betrüben den Heiligen Geist. Wir denken, das ist normal. Warum denken wir so? Weil das in jeder Soap vorkommt. Menschen sagen sich hässliche Dinge, Menschen stellen sich über andere, Menschen missbrauchen, manipulieren, unterdrücken und wir sind voll von diesen Dingen. Und das, was wir uns da reinziehen und was wir denken, so ist das Leben, das kommt in die Gemeinde. Das Einfallstor des Teufels in die Gemeinde sind billige, schmutzige Unterhaltungssendungen. Das ist das Einfallstor des Teufels in die Gemeinde. Und das, was wir anschauen, so werden wir werden. Was du anschaust, das wirst du werden. Und entweder mit dem Heiligen Geist, wir schauen die Herrlichkeit Gottes an, dann werden wir in dasselbe Bild verwandelt. Oder wir schauen uns den Schmutz und die Hässlichkeit und die Gemeinheit dieser Welt an. Menschen, die ohne Gott einander verletzen und Schmerzen zufügen. Und wir denken, das ist normal. Und wir werden in diese Dinge hineinkommen. Was wir anschauen, werden wir werden. Wer seine Augen abwendet, Böses nicht zu sehen. Jesaja 33. Dessen Augen werden den König sehen in seiner Schönheit. Um zu sehen, um die Herrlichkeit Gottes zu sehen, müssen wir uns von Dingen abwenden. Hier beim Korinther heißt es, Böses nicht, Unreines nicht anrühren. Jesaja 33, ganz ähnlich, sich abwenden, Böses nicht anzuschauen, ist die Voraussetzung. Jesus sagt, selig, die reines Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Wie viel wir von Gott sehen, hat etwas mit unserem Herzen zu tun. Und unser Herz hat etwas damit zu tun, wie wir im Alltag leben. Wie wir reden, wie wir denken, welche Fantasien wir zulassen, welche Unterhaltung wir zulassen, wie wir einfach unser Leben ganz praktisch gestalten. Damit hat es zu tun. Das formt und prägt unser Herz. Und der Heilige Geist will ein Werk tun an unserem Herzen. Lass uns einmal zu Jeremia gehen, Kapitel 32. Jeremia 32. Vers 40. Und ich werde einen ewigen Bund mit ihnen schließen, dass ich mich nicht von ihnen abwende, ihnen Gutes zu tun. Und ich werde meine Furcht in ihr Herz legen, damit sie nicht von mir abweichen. Und ich werde meine Freude an ihnen haben, ihnen Gutes zu tun. Und ich werde sie diesem Land pflanzen in Treue mit meinem ganzen Herzen und mit meiner ganzen Seele. Das Kernstück des neuen Bundes ist, der Heilige Geist tut ein übernatürliches, transformierendes Werk an unserem Herzen. Das ist das Kernstück. Darum geht es. Der neue Bund besteht darin, dass unser Innerstes, unser Herz verändert wird. Unsere Werte, unser Geschmack, unser Empfinden, was gut und richtig ist, was nützlich ist und was schädlich ist. Da ist das Problem und da wird die Lösung gebracht. In unserem Herzen. Und der Heilige Geist ist die Kraft Gottes, der Geist der Furcht des Herrn. Er will unser Herz erfüllen und unser Herz prägen. Ich werde meine Furcht in ihr Herz legen. Und du weißt natürlich, das ist Ehrfurcht. Das hat nichts mit Angst vor Gott zu tun. Es ist Ehrfurcht, Respekt. Das will der Heilige Geist in unser Herz hineinpflanzen. Und ich sage das schon einmal und ich sage es noch einmal. Der Heilige Geist wird nur die Dinge tun in unserem Leben, von denen wir wissen auf der Grundlage des Wortes, das will er tun. Und wir mit ihm übereinstimmen und anfangen zu begehren, dass er doch bitte in unserem Leben wirken soll, was hier uns versprochen ist. Das ist der Start einer Kooperation mit dem Geist der Furcht des Herrn. Niemand bekommt die Furcht des Herrn, der sich nicht dafür interessiert. Niemand. Darum heißt es, dein Herz trachte täglich nach der Furcht des Herrn. Täglich. Das ist dasselbe wie, geheiligt werde dein Name. Gott gibt mir die Gnade, ein Leben zu führen, dich zu verherrlichen, dich zu ehren, dich nicht zu beleidigen, dich nicht zu kränken, dich nicht zur Eifersucht zu reizen. Gib mir ein solches Herz. Halleluja. Und die Furcht des Herrn ist eine Kraft in unserem Herzen. Und hier heißt es, als Folge davon werden wir nicht abweichen vom Herrn. In Sprüche 16 heißt es, durch die Furcht des Herrn weicht man vom Bösen. Das ist dasselbe wie, wir weichen nicht vom Herrn. Wir weichen vom Bösen und dadurch bleiben wir bei ihm. Und wir bleiben bei ihm, indem wir weichen vom Bösen. Rührt Unreines nicht an. Ist da Unreines in deinem Haus? Stell dir vor, heute Abend wäre Jesus hier und er sagt zu dir, wie zu dem Zöllner, heute Abend komme ich zu dir nach Hause, heute essen wir und vorher schaue ich mal deine DVD-Sammlung durch. Hättest du Gründe zu sagen, Jesus, das ist eine gute Idee, aber warum kommst du nicht nächste Woche? Müsstest du da ein paar Dinge rausmisten, ein paar Bücher entfernen, ein paar Bilder von der Wand hängen? Ich bin im Reisedienst gewesen und Leute haben die Frechheit besessen, mich in Zimmer zu setzen, wo nackte Frauen an der Wand waren. Hallo. Und niemand hat auch nur die Spur von Empfinden. Wir haben ja einen Mann Gottes. Wie können wir den in ein solches Zimmer setzen? Hallo. Durch die Furcht des Herrn weicht man vom Bösen. Und dann erklärt die Schrift sogar noch weiter. Wieso weicht man? Nicht aus Zwang, nicht aus du denk dran, du solltest und du musst und wenn du nicht. Warum ist die Furcht des Herrn eine solche Kraft, dass sie uns dazu bringt, zu weichen vom Bösen? Sprüche 8,13. Die Furcht des Herrn bedeutet, das Böse zu hassen. Das ist die Furcht des Herrn. Dein Geschmack wird verändert, woran du früher gefallen hattest. Du fängst an, es mit den Gedanken Gottes zu sehen. Du lädst den Heiligen Geist ein, du stimmst erstmal damit überein, völlig nur aus dem Erkennen des Textes heraus. Und du siehst, das ist unrein, das ist Gott nicht wohlgefällig, aber alles in dir schreit danach. Und du sagst, okay, diesen Konflikt werden wir ändern. Gott, änder hier auch. Ich habe meine Gedanken geändert, komm du und änder mein Herz. Hier bin ich vor dir. Komm, Heiliger Geist, komm, änder meinen Geschmack. Lehre mich zu hassen, was du hast und lehre mich zu lieben, was du liebst. Das ist das Gebet eines Menschen, der mit dem Heiligen Geist als Geist der Furcht des Herrn anfängt zu kooperieren. Ich bin krank, ich bin pervers, ich bin verdreht. Da sind Dinge, die ich liebe, die du schrecklich findest. Hol mich aus diesem Dilemma. Hol mich aus diesem Zwiespalt, aus dieser inneren Spaltung. Ein Gebet. Fasse mein Herz zusammen. Ich liebe das so wenig. Unite my heart. Also wie so zerbrochen und in Einzelteile. Ja, hier ein Stück, da ein Stück, da ein Stück. Fass zusammen. Unite my heart. Vereinige mein Herz wieder in der Furcht deines Namens. Was unser Herz ausrichtet und die Gespaltenheit in uns. Ich weiß, Gott ist heilig und ich soll heilig leben, aber in mir ist diese Sucht, diese Sehnsucht nach diesen Dingen dieser Welt. Was uns aus diesem Dilemma rausholt, ist ein Werk des Heiligen Geistes. Dass unser Herz immer mehr in Übereinstimmung mit ihm kommt. Dass wir nicht nur die Dinge bewerten, wie er sie bewertet, das ist gut und das ist der Anfang. Aber dann bleiben wir dran und sagen, Heiliger Geist, auch noch eine Etage tiefer. Krempel meinen Geschmack um, bring mich in Übereinstimmung mit dir. Hilf mir zu lieben, was du liebst. Und hilf mir zu hassen, was du hast. Halleluja. Halleluja. Und zum Schluss, ihr wisst schon, das bedeutet nicht zu viel. Titus Kapitel 2. Nee. Erst Sprüche 2. Gleich kommen wir zu Titus, aber erst zu Sprüche. Sprüche Kapitel 2. Hier ist uns der Weg gezeichnet, wie wir zur Furcht des Herrn kommen und was das dann für wunderbare Folgen hat. Mein Sohn, im Russischen ist es schön, Sinmoi, das ist Russisch, Sinmoi, mein Sohn. Wenn du meine Reden annimmst und meine Gebote bei dir verwahrst, indem du der Weisheit dein Ohr leihst, dein Herz dem Verständnis zuwendest, ja, wenn du den Verstand anrufst, zum Verständnis erhebst deine Stimme, wenn du suchst wie Silber und wie Schätzen ihm nachbürst, dann, dreimal wenn und dann. Die Wenns erledigen wir, das dann erledigt er. So ist die Arbeitsteilung. Wir dreimal wenn und dann er einmal dann. So geht's, so arbeiten wir mit Gott. Wir sind nach Golgatha dran. Wir warten nicht auf ihn, er wartet auf uns. Wir gehen jetzt Schritte. Wir wenden uns zu seinen Reden, seinem Wort, seinen Geboten. Und was für eine zunehmende Verachtung ist da im Volke Gottes über die Gebote. Und wenn jemand hinweist auf Gebote, sofort kriegt er das Etikett alttestamentlicher Bußprediger. Hat Paulus hingewiesen auf die Gebote Gottes? Aber ja, und zwar sehr, sehr deutlich und sehr, sehr klar. Und hat klar gesagt, was es für Verheißungen hat und hat klar gesagt, was es für Flüche bringt, wenn man das ignoriert. Epheser 6, Vers 2. Ehre Vater und Mutter, auf dass es dir wohlgehe und du lange lebst auf Erden. Sein Gebot, eine Verheißung, eine Ankündigung von Segen. Und viele Male finden wir die Gebote im Neuen Testament. Und wenn heute die modernen freien Gläubigen sagen, es gibt keine Gebote mehr, Gott ist Liebe und fertig und mehr nicht. Das ist nicht der Gott des Neuen Testamentes. Das ist nicht der Gott der Bibel. So, seit Matthäus sind wir nicht fertig mit Geboten. Die Gebote sind immer noch da und die sind immer noch gültig. Nur die Art und Weise, wie diese Gebote jetzt in uns erfüllt werden, die Art und Weise, wie Gehorsam zustande kommt im Neuen Bund, das hat sich verändert. Da ist der Unterschied. Aber die Gebote sind immer noch da. Denke mal im Alten Testament, die Gebote. Du sollst nicht töten. Ja, ist das aufgehoben, weil wir jetzt im Bund der Gnade sind? Du sollst nicht lügen, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen. Es ist alles immer noch da. Nur jetzt haben wir Offenbarung, dass das alles viel ernster ist als im Alten Bund. Jesus sagt, du sollst nicht Ehe brechen, das ist im Alten Bund. Aber wer eine Frau ansieht und ihre begehrt, bricht schon die Ehe. Wer seinem Bruder zürnt, ist schon des Brudermordes, des Totschlages schuldig. Ihr Lieben, das ist eine Illusion, eine Theologie des Fleisches, dass es keine Ordnung und keine Erwartungen Gottes gibt. Das ist, warum so viele Gläubige fliegen auf dieses schreckliche Buch mit der Hütte. Mein Kind, sagt da der Hütten-Jesus, wir haben niemals irgendetwas von dir oder von irgendeinem Menschen erwartet. Das ist gute Botschaft für das Fleisch, aber hat mit dem Gott der Bibel nichts zu tun. Einfach nichts. Und wer immer es wagt, meinem Gott das Gegenteil von dem, was er gesagt hat, in den Mund zu legen, vergeht sich an Gott und wird einmal dafür schwer zur Rechenschaft gezogen. Und mit einem solchen Menschen möchte ich nichts zu tun haben. Ich werde ihn ermahnen und wenn er sagt, aber für mich ist doch ein tolles Buch, sage ich, du bist verwirrt, du bist intoxikiert vom Geist dieser Welt und gebe Gott der Gnade, aber ich möchte mit dir keine Beziehung haben. Das ist, was das Wort Gottes sagt. Solche meide, von denen wende dich ab. Das ist, was das Wort Gottes sagt. Gebot. Gebote sind so wichtig. Und heute, es wird immer leichtfertiger. Und du erwähnst so einfache Dinge wie: Nachfolge fängt an nach der Bekehrung mit Taufe. Und statt dass Menschen, die nicht getauft sind, aufwachen, kommen sie und diskutieren mit dir, dass ihre Babyritual, ihre Besprenkelung, wo weder der Pfarrer geglaubt hat, noch die Eltern geglaubt haben und sie schon gar nicht, wo das doch irgendwie gültig ist und ein heiliges Sakrament ist und doch irgendwie ein Ausdruck der Gnade Gottes ist. Das sind alles Ideen, die mit dem Wort Gottes nichts zu tun haben. Und wir haben als Gläubige, als solche, die Gott ehren und die sagen, Gott ist Gott und Gott darf sagen, was Taufe ist. Wir haben nichts damit zu tun, andere zu besänftigen und zu bestätigen und zu ermutigen, die dann irgendwie irritiert sind. Irgendwie hat mich der Prediger jetzt irritiert. Ich bin doch getauft als Baby, nicht wahr? Sag ich, ja, mach dir keine Gedanken, es ist alles gut. Warum sagen wir nicht, was das Wort sagt? Du bist besprenkelt und die haben es alle gut gemeint. Aber Gott weiß von Taufe nichts. Du bist nicht getauft. Und du sollst dich taufen lassen. Stattdessen kriegen die noch eine Beruhigungspille und ein Kissen. Und na, das hat er nicht so gemeint. Also der wollte jetzt nicht deinen evangelischen oder katholischen Glauben irgendwie kritisieren. Nein, nein, ganz bestimmt nicht. Das hast du nur falsch verstanden. Nein, der hat schon richtig verstanden. Und dann müssen wir sagen, Bruder, der hat recht. Schau in die Bibel, was ist Taufe, und dann lass dich taufen. Ja, also an Taufe kann es ja wohl nicht liegen. Also das ist ja wohl nicht so wichtig. Wer sind wir, dass wir sagen, dieses Gebot ist zwar von einem heiligen Gott, aber das ist nicht wichtig. Haben wir das Recht, Gebote zu bewerten mit wichtig und weniger wichtig und verachtenswert? Gott ist Gott und Ehrfurcht heißt, er darf sagen, was er will und wir nehmen das ernst. Aber um des Friedens willen, um keine Konflikte zu haben, stehen wir auf der Seite der Religion und merken gar nicht, wie wir uns damit gegen Gott stellen. In unseren Beziehungen, in der Verwandtschaft. Und dann wird das Enkelkind von einem heiliggeistgläubigen Ehepaar in der Kirche diesem Ritual unterzogen und sie müssen dahin fahren. Warum? Warum können sie nicht sagen, du, wir freuen uns über das Baby, wir würden gerne für euer Baby, für unser Enkelkind beten. Und wenn ihr nach diesem Ritual noch eine Feier habt und da gibt es Kaffee und Kuchen, wir kommen gerne. Aber wir glauben an den Gott der Bibel. Wir können ein solches Lügenritual, wo der Pfarrer die Eltern und das Kind belügt und sagt, jetzt gehörst du zur Kirche und du gehörst zur Familie Gottes. Wir können, weil wir unseren Gott lieben, ein solches Ritual nicht mitmachen. Das dreht uns den Magen um, das dreht uns das Herz um. Bitte verlangt das nicht von uns. Wenn das fertig ist, kommen wir gerne, trinken mit euch Kaffee. Aber wir können so etwas nicht beiwohnen. Hallo? Auf welcher Seite stehen wir eigentlich? Bedeutet Liebe, dass wir mit Menschen übereinstimmen und damit Gott ins Gesicht schlagen? Bedeutet das Liebe? Wenn du wählen musst, wen du ins Gesicht schlägst, musst du wissen, dass du nicht Gott wählen darfst. Wenn du jemanden mit deinen Taten beleidigst, dann nicht einen heiligen Gott. Dann lieber einen Menschen, der dieses Wort mit Füßen tritt. Der Geist der Furcht des Herrn, der in uns diese Gesinnung weckt und immer stärker macht. Und der auch, wenn wir die richtige Wahl getroffen haben, der auch uns dann Rückmeldung gibt. Du tust das Richtige, du triffst eine richtige Entscheidung. Und der Vater freut sich und der Heilige Geist meldet dir etwas von der Freude des Vaters. Und du weißt, es hat dich etwas gekostet, aber du hast es richtig gemacht. Du hast die richtige Entscheidung getroffen. Gott erfreut sich und als Bestätigung schickt er etwas von seiner Freude durch den Heiligen Geist in dein Herz. Und du weißt, Gott ist mit mir zufrieden, Gott freut sich und du gehst weiter. Wir wollen lernen, vom Lob Gottes zu leben, von dem Zeugnis, dass wir ihm gefallen. Davon wollen wir lernen, zu leben. Halleluja. So, wenn diese Hingabe kultiviert wird an seine Gebote, an sein Wort, an die Weisheit, die von Gott kommt, wenn wir danach suchen und forschen, dann werden wir verstehen die Furcht des Herrn und die Erkenntnis Gottes gewinnen. Ohne Furcht des Herrn gibt es keine Erkenntnis Gottes. Die wahre Erkenntnis Gottes, nicht Gedanken über Gott, Theorien und Konzepte, Theologie, sondern die wahre, echte, kraftgebende, lebensverändernde, motivierende Erkenntnis Gottes kommt, wenn die Furcht des Herrn einzieht in unser Herz, nicht vorher. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Erst kommt Furcht des Herrn und das öffnet die Tür für Erkenntnis Gottes. So auf die Frage, was braucht das Volk Gottes in Deutschland am meisten, hätte ich auch sagen können, die Erkenntnis Gottes. Aber ich habe gesagt, die Furcht des Herrn. Und damit ist das inbegriffen. Wenn wir die Furcht des Herrn wieder gewinnen, werden wir Erkenntnis Gottes gewinnen. Wir verstehen ihn, wir wissen, was er mag, wir wissen, was er liebt und wir hassen, was er hasst. Wir stehen auf seiner Seite und wir machen keine Kompromisse mehr um des Friedens willen. Wir kennen zu wenig den Jesus, der gesagt hat, ich bin gar nicht gekommen, um Frieden zu bringen. Ich bin gekommen, das Schwert zu bringen. Ja, aber er ist doch der Friedefürst. Ja. Und wenn das Schwert sein Werk getan hat, dann ist Friede. Es gibt keinen Frieden Gottes, bevor das Schwert des Herrn sein Werk getan hat. Erst das Schwert, dann Friede. So ist es auch nachher, wenn Jesus wiederkommt. Erst wieder kommen und die richten und bestrafen, die sich gegen seine Herrschaft gestellt haben. Er wird die verderben, die Erde verderben. Er wird den Antichristen lebendig in den Feuersee werfen. Und alle, die das Mahl des Tieres angenommen haben, wird er umbringen. Das ist, was die Bibel sagt. Und dann ist Frieden. Wenn dieses System beseitigt ist, dann kommt der Friede Gottes. Aber vorher kommt der gewaltigste Konflikt, den dieser Planet gesehen hat. Dagegen ist der Zweite Weltkrieg nur eine Sandkastenübung. Ich glaube, um die 55 Millionen Menschen sind im Zweiten Weltkrieg umgekommen. Ungefähr so in dieser Größenordnung. Aber in den irdischen Endzeitgerichten ein Drittel der Menschheit. Jetzt sind wir bei 7, glaube ich. Oder sind wir schon bei 7. Gerade neulich war, glaube ich, der 7-Milliardenste. In Kürze werden wir bei 10 sein. Ein Drittel heißt 3 Milliarden Menschen in einem Zeitraum von 3,5 Jahren, kürzer als der Zweite Weltkrieg. 3,5 Milliarden. Und da nur, bitte versteht, wie ich das meine, 55 Millionen. 10-mal so viel wäre 0,5 Milliarde. Ihr Lieben, da steht ein Konflikt ins Haus, von dem wir keine Vorstellung haben. Und wir haben in diesem Konflikt einen aktiven Part zu spielen. Und wir sitzen da nicht und warten auf die Entrückung, sondern wir sind die Braut und wir kämpfen mit ihm an seiner Seite. Und wir werden das Haus des Gebetes sein für die Nationen. Und wir werden dort Dinge tun, wenn man die heute erzählt, die Leute werden sagen, nee, das darf man doch gar nicht, das geht doch gar nicht, das gibt's doch nicht. Das ist doch nicht richtig. Weil wir das Wort nicht kennen, weil wir die Pläne Gottes nicht kennen. Und jetzt ist die Zeit der Vorbereitung. Jetzt müssen wir Gott kennenlernen. Und wenn er Gericht übt, stehen wir auf seiner Seite. Und wir tun das, was die im Himmel tun. Wir loben Gott und sagen, deine Gerichte sind gerecht. Halleluja. Was für ein Jubel, wenn die Hure vernichtet wird. Was für ein Jubel. Und alle, die Gott kennen und auf seiner Seite sind, werden jubeln und nicht jammern. Und sagen, ja, musste das so sein und konnte das nicht anders. Die Hure hat die Nationen verführt, ist trunken vom Blut der Heiligen, hat riesige Scharen von Heiligen hingerichtet. Und Gott wird diese richten. Gott wird Gericht üben. Und wenn wir uns beschäftigen mit der Liebe Gottes, wunderbar. Aber da gibt es noch andere Dimensionen. Gott als Richter. Wir kennen Gott nicht als Richter. Wir kennen nicht Gott als Richter. Und deswegen gibt es so viel Empörung, wenn einmal eine Gemeindeleitung durchgreift und ihre Verantwortung wahrnimmt und sagen wir, einen Hausgastleiter oder einen Lobpreisleiter wegen fortgesetzter Sünde, von der er nicht abkehren will, diszipliniert und aus dem Dienst nimmt. Aus lauter Liebe und aus lauter Furcht Gottes, aus lauter Verlangen, Gott nicht zu beleidigen. Und dann steht ein Teil der Gemeinde auf. Das hat er nicht verdient. Sie stehen auf der Seite der Sünde, nicht auf der Seite eines heiligen Gottes. Und starten sogar eine Revolte oder Aufruhr. Ich kenne eine Situation, da war Unzucht im Lobpreisteam und der Pastor wollte das beenden. Und der Lobpreisleiter stellt sich hinter seine Leute und sagt, wenn du hier dich einmischst, wenn du hier was tust, hast du morgen kein Lobpreisteam mehr. Wenn dieser Pastor Furcht Gottes gehabt hätte, er hätte den Lobpreisleiter und das gesamte Team sofort nach Hause geschickt, sofort. Das nennt man Erpressung. Und das im Hause Gottes. Es ist unglaublich. Und was es braucht, und das ist eines der großen Gebetsanliegen auch unseres Dienstes, es braucht Hirten nach dem Herzen Gottes, die das Volk wieder weiden mit Erkenntnis und Verstand. Das braucht es. Und Gott sagt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Darum müssen wir bitten, dass wieder Menschen in der Furcht Gottes, in der Verantwortung vor Gott Entscheidungen treffen. Mögen die populär sein oder mögen die unpopulär sein? Möge das dazu führen, dass ein Drittel der Gemeinde wegläuft? Aber sie sagen, wir stehen auf Gottes Seite. Halleluja. Ich arbeite mit einer kleinen Baptistengemeinde zusammen. Und bevor ich überhaupt anfing, in die Gemeinde zu kommen, habe ich lange Zeit mit der Leiterschaft gearbeitet und habe die Leiterschaft gewonnen und habe sie trainiert und habe sie geprägt und ihnen neue Ziele gegeben. Und dann fingen sie an, diese Dinge, die sie verstanden haben, zu verkündigen und zu tun. Und in dieser kleinen Gemeinde von 30 Leuten sind 15 Leute davongegangen. 15 Leute von 30 ist eine Menge. Aber diese Leitung hat eins verstanden, weil ich ihnen das eingetrichtert habe. Eine Leitung ist nicht erpressbar. Eine Leitung ist verantwortlich vor Gott. Und sie muss einmal für ihre Entscheidung vor Gott gerade stehen. Und da kann man nicht Entscheidungen treffen, ja, das kostet uns zu viele Leute. Und wie sollen wir dann die Miete bezahlen oder dies oder das oder jenes? Eine Leitung steht vor Gott und sie ist nicht erpressbar. Und Gott hat Gnade geschenkt, dass dieses Leitungsteam das verstanden hat. Und sie haben Mut gehabt zu handeln nach den Ordnungen Gottes und haben die Ordnung Gottes im Hause aufgerichtet und die Hälfte ist gelaufen. Und das Wunder ist, in demselben Jahr, wo 15 gegangen sind, sind 15 neue Leute gekommen, voller Verlangen. Wir wollen hier eine neutestamentliche Gemeinde bauen. Wir wollen die Herrlichkeit Gottes. Wir wollen ein Anbeter, ein anbetendes Volk werden. Wir wollen leben für die Ehre Gottes. Und die ganze Stimmung in der Gemeinde hat sich gedreht. Halleluja, Halleluja, Gott ist gut. Halleluja, der Geist der Furcht des Herrn. Und wenn wir uns halten an das Wort und an seine Gebote und an seine Ordnungen, dann verstehen wir die Furcht Gottes und dann werden wir die Erkenntnis Gottes bekommen. Und jetzt zum Schluss, Titus. Hast schon gedacht, ich habe ihn vergessen. Vers 11, Titus Kapitel 2, Vers 11. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen und unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf. Hier ist der Heilige Geist und er wird hier als Gnade bezeichnet, der Geist der Gnade. Er ist bei uns. Und was tut er? Er unterweist uns oder er trainiert uns. Er diszipliniert uns, er arbeitet mit uns, er hat ein Trainingsprogramm. Und was ist der Inhalt? Was bedeutet dieses Trainingsprogramm? Dieses Trainingsprogramm bedeutet, wir lernen zu herrschen. Wir lernen in der Kraft Gottes Nein zu sagen zu weltlichen Begierden, die uns zerstören würden und die Gott die Ehre rauben würden. Wir lernen Nein zu sagen. Das heißt verleugnen. Verleugnen heißt, ich habe nichts mehr mit dir zu tun. Ich bin nicht verpflichtet, auf deine Vorschläge und Wünsche einzugehen. Die Zeiten sind vorbei, wir sind geschiedene Leute. Du gehst rechts, ich gehe links. Wir haben nichts mehr miteinander zu tun. Das heißt verleugnen. Und wir lernen dieses machtvolle Wort, Nein, in Jesu Namen. Nein, wir lernen Nein zu sagen. Und besonnen zu leben. Oh, das hatte ich vergessen bei Sprüche 2. Wenn du das weiterliest, dann kommt noch diese wunderbare Passage. Besonnenheit wacht über dir, um dich zu behüten vom bösen Weg. Vergebung für Fehltritte ist eine wunderbare Sache. Und die brauchen wir. Aber es gibt mehr, als immer nur von Vergebung für unsere Sünde zu leben. Es gibt eine Dimension, wo wir so mit Gott verbunden sind, dass wir die Einladung zur Sünde, die Versuchung als Versuchung erkennen. Und so wach sind und so in Klarheit sind und genau wissen, hier ist diese Einladung. Wenn ich die annehme, wird das diese und jene Folgen haben. Und wenn ich die ausschlage, wird das diese und jene Folgen haben. Durch den Geist der Besonnenheit, durch Besonnenheit, die wacht über uns, geschieht ein Zeitwunder. Und wir bekommen Zeit, relative Zeit, nicht absolute Zeit. Aber in den Sekunden oder Bruchteilen von Sekunden, in denen sich normalerweise solche Dinge abspielen, mach Gott ein Zeitwunder und der Heilige Geist ist auch einmal da. Hallo, ich bin da, du bist nicht alleine. Schau mal, was jetzt hier ist. Hier ist dieses Angebot zur Sünde. Und wenn du dem wieder nachgibst, du weißt, was passieren wird. Und du wirst es sowieso bedauern. Und du wirst dich elend fühlen und du wirst sagen, hätte ich es lieber nicht gemacht. Du kannst jetzt wählen. Du kannst jetzt Nein sagen. Du kannst das Leben wählen. Du kannst den Segen wählen. Du musst nur Nein sagen zu dieser Einladung. Und obwohl das nur ein, zwei Sekunden sind, du hast, Gott tut ein Zeitwunder und da ist der Heilige Geist und er sagt, jetzt überlege, was du tust. Jetzt triff eine Wahl. Und wir können lernen, an seiner Seite zu bleiben. Wir können lernen, gesunde, Gott wohlgefällige Entscheidungen zu treffen und Versuchungen abzuweisen. Nicht auf die Vorschläge und Wünsche des Fleisches einzugehen. Weil wir immer klarer verstehen, wenn wir auf das Fleisch säen, werden wir vom Fleisch Verderben ernten. Das heißt, wenn wir Entscheidungen treffen nach den Wünschen und Ansprüchen unseres Fleisches, werden wir Verderben ernten. Und wenn wir auf den Geist säen, wenn wir entsprechend dem Geist Entscheidungen treffen, nach Dingen, die ihm gefallen, werden wir Leben bekommen. Und wir sind klug und wir lassen uns beraten. Der, der uns unterweist, der Trainer ist mit uns und er sagt, was möchtest du jetzt? Und du wählst das Leben. Du wählst Reinheit, du wählst Nein zu den Einladungen zur Sünde, zum Schmutz, zur Bosheit, zum Zorn, zur Rache, zur Selbstmitleid. Du wählst das Leben und sagst Nein zu diesen Dingen, die dich sowieso zerstören würden. Das ist kein Opfer, das ist kein Verlust, das ist ein Gewinn, diese Dinge nicht mehr reinzulassen in dein Leben. Halleluja, der Heilige Geist ist mit uns. Besonnenheit wacht über dir. Wir müssen nicht mehr nur aus Vergebung leben, sondern wir leben aus der Begleitung, aus dem Schutz, aus dem Bewacht und Behütetsein vom Heiligen Geist. Und wir können, bevor es passiert, Nein sagen. Und wir können lernen, im Sieg zu leben. das will der Heilige Geist uns beibringen. Und er trainiert uns, er unterweist uns, er ist bei uns. Und wir wollen eine immer ununterbrochenere Beziehung haben. Immer länger sollen die Phasen sein, wo wir ihn nicht wegschicken, wo wir nicht sagen, du, jetzt lass mich mal in Ruhe, ich will jetzt mit diesem Zeug mich beschäftigen, sondern wir bleiben in Verbindung und sagen, Gott, wir brauchen dich. Wir wollen nichts ohne dich tun. Und die Dinge, die wir in Gemeinschaft mit ihm unternehmen und wo wir wissen, er ist da und ihm geht es gut dabei, die Dinge sind rein, die Dinge sind sauber, die sind gut. Und die Dinge, wo wir spüren, das gefällt ihm nicht. Diese Dinge wollen wir auch nicht mehr in unserem Leben, weil wir eine ununterbrochene Gemeinschaft haben wollen. Halleluja. Er mit uns, wir mit ihm. Und wir werden ein starkes Team werden. Und wir werden lernen, Nein zu sagen. Wir werden lernen zu herrschen. Und wir werden ein Leben führen, immer mehr und immer deutlicher und immer kompromissloser zur Ehre Gottes. Darum geht es. Halleluja. Halleluja. Wunderbarer Vater. Oh, wie danken wir dir, dass wir hier nicht alleine auf dem Schlachtfeld sind. Dass du uns diesen treuen Begleiter, diesen Freund, diesen Helfer gegeben hast. Der bei uns ist, der uns ins Trainingprogramm nimmt, der über uns wacht, der aufpasst, der uns berät, der uns die Augen auftut für Entscheidungen, bevor sie gefallen sind. Und der uns vorlegt, was die Konsequenzen sind. Oh Vater, wir danken dir für diesen wunderbaren Helfer, für den Geist der Besonnenheit, den Geist der Gnade, den Geist der Furcht des Herrn. Und wir wollen lernen, eine Partnerschaft mit ihm einzugehen. Wir wollen lernen, seine Hand nicht mehr loszulassen. Wir wollen lernen, an seiner Seite zu gehen, von Moment zu Moment. Und er darf uns korrigieren, er darf uns erziehen, er darf uns warnen, er darf uns stoppen, er darf uns lenken, er darf uns Unfrieden über mögliche Entscheidungen geben. Und wir spüren, das geht in eine ungute Richtung. Und wir werden darauf achten. Wir werden diese Signale ernst nehmen. Vater, danke für dieses Privileg, dass wir in das Bild deines Sohnes verwandelt werden dürfen. Und der Tag wird kommen, wo wir ihm gleich sein werden. Er ist immer noch Gott und wir sind immer noch Geschöpfe, aber sein Wesen wird immer mehr uns prägen und uns erfüllen und uns erfreuen. Wunderbar, Gott, wir danken dir. Du wirst uns helfen. Du gibst uns Gnade. Halleluja, wir ehren dich, sei gepriesen. Wunderbarer Gott, wir danken dir. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen, 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 Amen.